was machen, so über die Jahre verteilt, um uns das immer wieder so in Erinnerung zu rufen, was wir denken, was Gott uns so in unser Stammbuch geschrieben hat. Da habe ich nachgeguckt und habe festgestellt, über dieses Thema hat Martin vor ziemlich genau einem Jahr schon was gesagt. Dann haben wir so überlegt, ob ich da wohl trotzdem was dazu sagen soll. Aber ich hatte so einen Eindruck, dass es wirklich auch dran ist und deswegen möchte ich über diesen Wert nochmal was sagen. Der Wert heißt, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Ja, ja, er sagt jetzt Amen, das ist gut. Wisst ihr, die Sache mit den Werten, das ist so, die Werte, die können auf dem Papier stehen oder die können in unserem Herzen sein oder die können gelebt sein. Und was wir möchten ist, dass sie auf dem Papier stehen, dass sie in unseren Herzen sind und dass sie gelebt werden. Wir haben gestern bei uns zu Hause am Tisch so mal geschaut, wie viel von unseren 7 Werten wir zusammenbekommen. Du kannst jetzt ja mal so innerlich ein bisschen nachdenken. Und wenn du nicht weißt, welche Werte wir haben, dann empfehle ich dir, geh auf unseren YouTube-Kanal. Wenn du nicht weißt, wie man da hinkommt, frag hinten an der Technik nach. Und dann schau, da gibt's eine, wie heißt es, Serien oder Playlist heißt es, glaube ich. Und bei den Playlisten, da findest du unter anderem unsere Grundwerte. Und da kannst du alles nachhören. Da kannst du auch die Predigt von Martin hören und ich empfehle es auch zu tun, weil das, was ich heute sagen werde, ist zwar nichts anderes, aber beleuchtet das Thema aus einem ganz anderen Blickwinkel. Martin hat letztes Jahr darüber geredet, anhand der Heilung von dem Mann, der da vor der schönen Pforte sitzt, wie das so ist mit Heilungen und mit Wundern und vor allem, wie das auch ist, wenn die Wunder nicht so passieren, wie wir das gerne hätten und wie wir damit umgehen sollen. Und das ist auch wichtig, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen. Heute möchte ich das von der anderen Seite angehen und möchte heute uns eher motivieren, bei diesem, wir haben es ja so formuliert, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Ich möchte dir heute die Frage stellen, rechnest du wirklich mit dem Übernatürlichen? Und ich möchte uns ermutigen, das zu tun. Die Beziehung, die wir zu Gott haben, das ist eine Beziehung zu einem übernatürlichen Wesen. Und wenn du eine Beziehung zu einem übernatürlichen Wesen hast, dann würde ich vermuten oder ganz, ganz stark annehmen, dass diese Beziehung irgendeine übernatürliche Komponente haben sollte. Von daher überrascht es vielleicht nicht, dass dieses Übernatürliche in unserem Leben eben eine Rolle spielen soll. Und ich möchte heute Morgen mit uns ein bisschen anschauen, wie dieses Übernatürliche im Leben der ersten Christen sich ausgewirkt hat. Und deswegen werden wir heute viele Bibelstellen miteinander lesen. Ihr braucht hinten gar nicht versuchen, die alle irgendwie an die Wand zu werfen. Seid mal ganz entspannt an der Technik, ihr dürft euch entspannen. Es reicht einfach, es kommt nicht auf die einzelne Bibelstelle an, sondern ich möchte einfach, dass wir so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was es da für verschiedene Dinge gab, die da passiert sind und was wir daraus so ein bisschen lernen können. So, also wenn wir uns fragen, wie die ersten Jünger oder die ersten Christen dieses Übernatürliche in ihrem Leben, in ihrem neuen Glauben erlebt haben, dann möchte ich eigentlich anfangen zu einer Zeit, als Jesus noch da war. Jesus hat seine Jünger irgendwann mal losgeschickt. Als er noch auf dieser Welt war, er hat sie 2 und 2 losgeschickt und er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Und jetzt kannst du ja schon mal in deinem Hirn nachforschen, ob dir noch geläufig ist, was es für ein Auftrag war, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und ich möchte das lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 8 und 9. Er sagt also, geht da und dahin und dann sagt er, und wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt, heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Also der Auftrag, den die Jünger hatten, der war zuerst, zu essen. Okay, kann man jetzt sagen, das ist kein Auftrag, das ist Notwendigkeit. Das zweite ist, sie sollten die Leute heilen und dann eben auch das Evangelium verkündigen. Ich würde das nun nicht notwendigerweise in so einer Rangfolge bringen, aber wir merken schon, dass Jesus offensichtlich nicht gesagt hat, verkündige das Evangelium und wenn sie es nicht vermeiden lässt, dann könnt ihr ja auch noch ein bisschen heilen oder so, sondern es war mit Auftrag, den die Jünger dort hatten. Dann gehen wir ein Stück weiter. Am Ende des Markus-Evangeliums, da gibt Jesus seinen Jüngern nochmal einen Auftrag. Und er sagt dann auch, was passieren wird, wenn sie diesen Auftrag ausführen. Markus 16, die Verse 17 bis 18. Sagt Jesus Folgendes: Und die, die zum Glauben gekommen sind, und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie Schlangen anfassen und tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden, und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. So, jetzt steht die Krankenheilung plötzlich an letzter Stelle und da merken wir schon, so die Reihenfolge ist nicht notwendigerweise eine Wertung oder eine Rangfolge oder sowas. Diesmal steht ganz oben Dämonen austreiben, Zungenreden. Nun, je nachdem, welche Erfahrung du für dich persönlich gemacht hast, sagst du, ja klar, check. Speziell beim Dämonen austreiben, fürchte ich mal, werden wenige von uns check sagen. Wir müssen kurz in unserem Hauskreis mal darüber unterhalten. Aber ich möchte, dass wir uns ganz kurz den Anfang anschauen. Denn bei der letzten Stelle, die wir miteinander gelesen haben, da ging es ja um die Apostel. Das waren ja die geistlichen Heavies, die besonderen Leute, die eben die Zwölf, die, ja, die Großen. Um wen geht's hier? Da geht's, also die Bibelübersetzung, die ich genommen habe, die sagt, durch die, die zum Glauben gekommen sind. Jetzt habt ihr vielleicht andere Bibelübersetzungen. Was steht bei dir? Durch die Glaubenden oder wie auch immer. Also das sind nicht bloß die Zwölf gemeint, sondern da spricht Jesus alle die an, die zum Glauben gekommen sind. Gehört hier jemand dazu? Oh, kommt Leute, setzt euer ewiges Leben nicht aufs Spiel. So, also alle, die zum Glauben gekommen sind, sagt Jesus, denen werden diese Zeichen folgen. Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ich bin der Meinung, dass Jesus damit nicht meint, dass jedem einzelnen Gläubigen jedes einzelne dieser Zeichen folgen wird. Also du, das ist keine Checkliste, die du abhaken kannst und sagst, okay, heute habe ich schon mal einen Kranken geheilt, gestern habe ich in Zungen geredet, morgen werde ich einen Dämon austreiben und so haken wir die Liste ab. Aber was Jesus sagt ist, es gibt so ein paar Zeichen und allen Gläubigen, so würde ich das verstehen, allen Gläubigen insgesamt werden diese Zeichen folgen, vermutlich auch noch mehr, aber Jesus sagt, so dass die zum Glauben gekommen sind, das ist nicht bloß irgendwie so theoretisch und ja, jetzt sind eure Namen irgendwie im Buch im Himmel eingeschrieben und damit ist gut und jetzt harren wir hier auf Erden aus, bis Jesus endlich wiederkommt und wir unsere himmlische Wohnung beziehen dürfen. Nein, sondern Jesus sagt, wenn du zum Glauben gekommen bist, dann rechne damit, dass in deinem Umfeld, ob durch dich oder durch andere, diese Dinge passieren. So, Jesus sagt hier, es gibt Zeichen. Er redet von Zeichen. Das griechische Wort, was hier steht, ich habe extra nochmal nachgeschaut im Lexikon. Ich finde es besonders interessant, was Nicht-Christen darunter verstanden haben. Griechisch ist ja nicht von den Aposteln erfunden worden. Das war ja eine Sprache, die gesprochen wurde. Und es ist ja ganz interessant zu verstehen, was die Leute, die diese Sprache kannten, unter diesem Wort verstanden haben. Und die haben verstanden, ein Zeichen, ich habe es nochmal aufgeschrieben, ein Siegel, ein Beweis, ein Erkennungszeichen. Also hier geht es darum, dass Jesus sagt, das wird ein Zeichen sein, das wird eine Bestätigung sein, ein Siegel, ein Echtheitszertifikat, wie auch immer wir das jetzt formulieren wollen, dafür, dass dein Glaube irgendwie was Echtes ist oder dass die Gemeinde im Auftrag Gottes unterwegs ist oder wie wir das formulieren wollen. So, das sind nicht bloß irgendwelche Dinge, wo Jesus sagt, ja, das ja, wird vielleicht auch irgendwie passieren, sondern Jesus sagt, ihr werdet das Evangelium verkündigen. Ihr werdet den Leuten sagen, wie sie durch welche Tür sie gehen sollen. So, wir haben das heute schon gehört. Und da ist manchmal auch ganz wichtig, dass wir den Leuten helfen, die richtige Tür zu finden. Vielleicht hast du dir gedacht, ob Gott nun den Weg immer mal wieder ändert und den Zugang irgendwie ändert. Also ich glaube schon, dass Gott so den Weg hat und den nicht alle Schaltjahre ändert oder so. Aber irgendwie finden wir dann doch, dass es individuelle Wege für jeden Einzelnen gibt. Und so dürfen wir vielleicht auch jedem Einzelnen auch helfen, seine Tür zu finden. So, aber wenn wir dem Menschen das eben sagen, dann sagt Jesus, dann wird es Zeichen geben, die diese Botschaft, die wir weitergeben, bestätigen werden. Und deswegen sind die übernatürlichen Phänomene, die da passieren und die hier angesprochen werden, eben nicht bloß Beiwerk, sondern sie gehören ganz zentral dazu, zu unserem Christenleben, zu unserer Verkündigung. Wir denken dabei oft hauptsächlich an Heilungen. Und das gehört natürlich auch mit dazu. In der ersten Bibelstelle, die wir vorher gelesen haben, war das ja auch das Einzige, was drin steht. Aber schon im Alten Testament, da stellen wir fest, dass da auch noch andere Dinge angesprochen werden. Ich bin ja heute in der Apostelgeschichte unterwegs, deswegen zitiere ich diese alttestamentliche Stelle in der Apostelgeschichte, nämlich Petrus in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte Kapitel 2. Der zitiert dieses Wort aus dem Propheten Joel. Und ich lese uns das mal ganz kurz vor, was Petrus in seiner Predigt an Pfingsten aus dem Alten Testament zitiert. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Gehört hier jemand dazu? Okay, manche Menschen, weiß nicht, was ihr sonst so seid, die ihr hier sitzt, aber okay. Also ich gieße über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die Alten prophetische Träume. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, gieße ich zu jener Zeit meinen Geist aus und sie werden als Propheten reden. Okay? Was ist am Pfingsten passiert? Manche sagen, ja, da hat Gott die Gemeinde gegründet, wie auch immer, da wurde der Heilige Geist ausgegossen, so. Und was ist die Auswirkung? Die Auswirkung sagt Gott hier im Alten Testament, ihr werdet Träume haben. Sagst du, okay, check. Ich träume ab und zu. Aber was damit gemeint ist, sind prophetische Träume. Sind Visionen. Und Männer und Frauen werden prophetisch reden. Das ist was, was Gott im Alten Testament schon vorausgesagt hat und wo er sagt, es wird im Neuen Testament passieren. So, was heißt prophetisch reden? Dass wir da nicht irgendwie eine seltsame Vorstellung davon haben. Das heißt nicht, morgen wird das und das passieren. Das kann auch Prophetie sein. Aber wenn wir uns anschauen, wie in der Bibel Prophetie gelebt wurde und um was es da ging, dann würde ich mal, ich habe es jetzt nicht quantifiziert, aber ich würde mal sagen, mindestens so viel, wie die Zukunft vorherzusagen war, in eine konkrete Situation ein Wort Gottes hineinzusagen. Denkt an den Propheten Nathan, der zu David geht und ihm eine Geschichte erzählt über einen Mann, der das Schaf seines Nachbarn quasi umbringt und David sich darüber ereifert und sagt, das ist ja unmöglich, der Kerl und so. Und dann sagt Nathan, du bist dieser Mann. So, Gott hat dem Nathan was gezeigt, was David gemacht hat und er geht zum König und konfrontiert ihn mit seiner Schuld. Das ist auch Prophetie. Und ich möchte euch ein Beispiel sagen, was nun auch wieder aus der Apostelgeschichte kommt, wo eine etwas verstörende Geschichte passiert, aber den verstörenden Teil lasse ich heute Morgen weg. Mir geht es eher darum, wie Prophetie funktioniert. Und wenn du mit mir aufschlagen möchtest, dann geh nun ein bisschen weiter. Ihr habt schon gemerkt, ich gehe der Reihe nach durch Apostelgeschichte Kapitel 5 und wir lesen dort die Verse 1 bis 4. Ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften zusammen ein Grundstück. Also Hintergrund, es gab Menschen, die nicht so viel zu essen hatten und die ihren Lebensunterhalt nicht richtig bestreiten konnten. Und damals gab es noch nicht so eine Sozialhilfe wie bei uns. Deswegen hat die Gemeinde für ihre Leute gesorgt und die Leute haben einfach zusammengelegt, die haben ihre Häuser verkauft, haben dann das Geld eben abgegeben. So, und dann heißt es im Vers 2, Und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus, und jetzt kommt Prophetie in Action: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Das Normale wäre jetzt gewesen, Petrus hätte gesagt: Oh, Ananias, das ist aber großzügig. Du hast was verkauft und du bringst uns den Erlös. Cool, prima, freue mich drüber. Ich stelle mir jetzt vor, jemand von euch würde das machen, würde zu mir kommen und sagen: Wolfgang, ihr habt einen Acker verkauft, hier ist das Geld, nehmt für die Gemeinde, bezahlt damit die Schulden ab, dann brauchen wir nicht so viel Zinsen zu zahlen oder wie auch immer. Und dann würde ich dich angucken und sagen: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Das ist schon krass, was Petrus hier macht. Ich möchte euch den Rest noch lesen, damit ihr nicht jetzt seltsame Dinge über Besitzübertragung an die Gemeinde im Hinterkopf habt. Also du musst nicht dein Haus verkaufen und alles Geld der Gemeinde geben und wehe, du behältst auch nur einen Cent für dich. Petrus sagt weiter: Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können, du hättest gar nichts abgeben müssen. Und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das Problem war, dass Ananias vor den anderen gut dastehen wollte und gesagt hat: Das ist der gesamte Kaufpreis. Wir geben alles, was wir bekommen haben, der Gemeinde. Und in Wirklichkeit war es nicht so. Das Problem war also nicht, dass er nicht genügend gespendet hat. Das Problem war, dass er besser sein wollte, als er war. Oder ich weiß nicht, ob man da überhaupt von besser, aber er wollte auf jeden Fall gut dastehen. Und er hat gelogen. Und ich habe mir gedacht, wie krass ist es damals offensichtlich gehandhabt worden. Aber das ist ja nicht das Problem heute. Sondern um was es mir geht, ist, wie Prophetie funktioniert. Der Petrus, der sitzt da oder steht oder wie auch immer, und da kommt jemand zu ihm und gibt ihm eine Information. Und Petrus sieht nicht das, was vor Augen ist. Er sieht nicht bloß das, was alle wissen, sondern er sieht mehr. Weil Gott ihm einen Einblick schenkt in das Unbekannte, in das Unsichtbare. Und Gott zeigt ihm, was Hintergrund ist und was für eine Motivation da ist und was wirklich geschehen ist. Und das ist das, was Prophetie eben auch ist. Ich weiß nicht, was du über Prophetie gehört hast oder welche Beispiele du kennst, aber ich habe ganz, ganz viele Beispiele gehört von Leuten, die in Seelsorgesituationen waren und nicht weitergekommen sind und wo Gott plötzlich einen Einblick geschenkt hat von dem, was wirklich das Problem war, und man sich nicht mehr mit den Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen musste, sondern das eigentliche Problem angehen konnte. Vielleicht hast du jetzt durch diese Geschichte ein bisschen Angst vor Prophetie bekommen und sagst: Da komme ich in die Gemeinde und dann blickt man direkt durch mich durch. Ich weiß nicht, ich habe mich mal zu einem Camp angemeldet bei einer Organisation, von der ich den Eindruck hatte, die sind wirklich geisterfüllt und so. Und dann stand da: Ja, und wir beten jetzt mal darüber. Und da habe ich gedacht: Die sehen jetzt alles, was in meinem Leben ist, prophetisch. Und dann komme ich da hin und dann Aber wisst ihr was? Es ist nicht so schlimm, wie sich das anhört, denn Gott sieht sowieso durch dich durch. Wir müssen kein Theater spielen, auch in der Gemeinde nicht, weil Gott weiß, was in deinem Herzen ist. So, du kannst vielleicht Menschen belügen, aber Gott kannst du sowieso nicht belügen. Deswegen sollten wir uns von Anfang an angewöhnen, die Wahrheit zu sagen. Ich war kürzlich mit einer Gruppe von vorbildlichen Gläubigen beieinander, um das mal etwas zu verschleiern. Und dann ging es um Hilfsmittel beim Autofahren nicht so viel zu bezahlen, weil da so Fotos kommen, so ganz teure Schwarz-Weiß-Fotos in schlechter Auflösung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und da hat jemand gesagt: Ja, und so und so. Und da hat jemand gefragt: Ja, ich bin da kürzlich durch so einen Tunnel gefahren und da haben die eine Lichtschrankenmessung oder sowas, machen ein Foto von deinem Autokennzeichen und dann mitteln die über die Zeit, wie schnell du gefahren bist. Und da kannst du nicht kurz vorher noch abbremsen, weil du siehst, da ist jetzt eine Radarfalle oder sowas. Ja, also das wird von dieser App auch mit abgedeckt. Und da habe ich gesagt: Leute, es gibt nur eine zweite Möglichkeit, Geld zu sparen. Man könnte sich einfach an die Gesetze halten. So, du kannst jetzt Sorge haben, dass prophetisch irgendwelche Dinge in deinem Leben aufgedeckt werden, oder du kannst einfach so leben, wie es Gott gefällt. Wäre auch eine Möglichkeit. Also wir brauchen vor Prophetie keine Angst zu haben. Gott stellt typischerweise auch niemanden so bloß, wie es hier passiert ist. Das war eine Ausnahmesituation. Typischerweise ist Prophetie aufbauend, ist hilfreich. Vielleicht ist auch mal hilfreich, dass Dinge klar werden in deinem Leben. Aber hab keine Angst davor. Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben und er benutzt Prophetie, um mit diesem guten Plan weiterzukommen oder ums Reich Gottes zu bauen. Dann möchte ich euch noch eine andere Auswirkung des Heiligen Geistes, eine übernatürliche Auswirkung zeigen, die jetzt vollkommen unspektakulär ist. Vielleicht sagst du, oh, Prophetie, Dämonenaustreibung, Zungenrede, was der Wolfgang heute alles erzählt. Schlag mit mir auf Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13. Petrus und Johannes sind vor den Hohen Rat und die werden da mit geistlicher Autorität konfrontiert und man sagt ihnen, Leute, wir sind hier die Checker und ihr habt keine Ahnung und jetzt lasst bitte diesen Blödsinn, den ihr da treibt und verhaltet euch mal richtig. Und dann geben die denen entsprechende Antworten. Und dann sagen die Mitglieder des Hohen Rats Folgendes. Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Warum konnten diese auftreten? Petrus, der bei der Kreuzigung Jesu ein paar Tage vorher, der angesprochen wurde und sagt, du warst doch auch bei diesem Jesus dabei, sagt er, ich? Ich will verflucht sein, wenn ich den Typen kenne. Derselbe Petrus, der steht jetzt den Männern gegenüber, die ihn nicht nur anzeigen, sondern die ihn verurteilen können, so wie sie es mit Jesus gemacht haben. Im Angesicht des Todes, ganz ehrlich, man muss das so sehen, im Angesicht des Todes ist Petrus und auch Johannes plötzlich überhaupt nicht mehr schüchtern, sondern er steht hin und gibt ihnen Antwort. Und die gelehrten Männer, die staunen bloß nur, weil sie sehen, das sind ja gar keine gelehrten Leute. Wie kann das sein? Und ich glaube persönlich, das war eine Auswirkung des Heiligen Geistes in ihnen. Das war eine übernatürliche Veränderung, die dort geschehen ist. Apostelgeschichte Kapitel 8. Wir blättern ein paar Seiten oder Bildschirme weiter. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Der Hauptakteur jetzt ist ein gewisser Philippus, einer der Almosenpfleger oder Diakone der ersten Gemeinde. Und es passt gut auf, was da passiert. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mach dich auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Er bekommt ganz klare Anweisungen. Er sagt ihm bloß, oh Philippus, du solltest mal wieder irgendwie zum Evangelisieren gehen oder so, sondern er sagt, Philippus, geh auf diese Straße. Und Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Er las im Buch des Propheten Jesaja, also ich lese hier auszugsweise. Und der Geist Gottes sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Er bekommt hier ganz eindeutige Anweisungen und Philippus tut es. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und dann Vers 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Und jetzt kommt die Auswirkung. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, hier gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, du kannst getauft werden, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Ja, antwortete er, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Ohne Taufkurs. Ich hätte fast gesagt, ohne Zeugen, aber vermutlich gab es einige Zeugen. Ich schätze, der Mann ist nicht allein unterwegs gewesen. Wir lesen, dass er vermutlich irgendwie Finanzminister oder sowas war. Der hatte also vermutlich schon ein paar Leute dabei. Aber mal so hoppla hopp, der ist zum Glauben gekommen und er wurde sofort getauft. Falls du dich auch fragst, kann ich mich auch taufen lassen? Dann gebe ich dir jetzt dieselbe Antwort. Wenn du an Jesus glaubst, kannst du getauft werden. Melde dich einfach bei uns. Zurzeit werden wir vermutlich noch etwas abwarten. Also ich habe zwar auch schon gesehen, wie in Russland getauft wird, da wird dann mit der Motorsäge ein Loch ins Eis gesägt und dann packt man den Täufling an den beiden Armen und taucht den einmal unter. Das hat natürlich für den Täufer den Vorteil, dass er nicht selber ins Wasser muss, aber wir werden vermutlich schon warten bis zum Frühjahr oder bis es etwas wärmer wird oder werden uns in ein Schwimmbad oder vielleicht in ein Taufbecken suchen. Aber wenn du getauft werden möchtest, melde dich bei uns. Wir werden, also es gibt schon Leute, die in der Pipeline warten, werden das demnächst auf jeden Fall haben. Aber was es mir eigentlich geht, ist ja nicht die Taufe, sondern ist das, wie Philippus hier auf eine übernatürliche Art und Weise Anweisungen von Gott bekommt. Da wird erst vom Engel des Herrn geredet, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich denke, dass die meiste Zeit, wenn in der Bibel vom Engel des Herrn die Rede ist, dass da Gott selbst gemeint ist. Und in der zweiten Stelle heißt es, dass der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Die Details, die müssen uns nicht so furchtbar interessieren, aber was uns auffallen sollte, ist, da ist jemand, der ist offen dafür, dass Gott zu ihm redet. Jetzt kannst du nicht sagen, ja, Gott redet zu mir durch die Bibel. Ja, das tut er, kein Problem. Zu Josef zum Beispiel hat Gott immer durch Träume geredet. Zu Philippus hat er jetzt auf diese Art und Weise geredet. Zu mir redet er wieder anders, zu dir redet er wieder anders. Wisst ihr was? Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Gott uns Anweisungen geben kann und wir bereit sind, diese Anweisungen zu hören. Und in dem Fall waren sie nun wirklich sehr konkret. Wir werden nachher noch ein anderes Beispiel sehen, wo es sehr konkrete Anweisungen waren. Und wenn Gott uns konkrete Anweisungen geben muss, dann ist es typischerweise etwas schwierig, das mit der Bibel zu machen. Also natürlich kann Gott irgendwelche seltsamen Verse irgendwie vielleicht verwenden, um in dir einen besonderen Eindruck auszulösen, der dich dazu bringt, was Konkretes zu tun. Aber Gott redet vielleicht auch manchmal ganz konkret. Vielleicht gibt er dir einen Auftrag. Vielleicht macht er dich auf jemanden aufmerksam in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, an einem Arbeitsplatz, in deiner Familie, wo auch immer. Er macht dich auf irgendein Problem aufmerksam und sagt, du solltest da das und das tun. Vielleicht denkst du gar nicht, dass es Gott ist, sondern dir fällt plötzlich irgendjemand ein. Du erinnerst dich an irgendjemand. Das muss nicht Gott sein, der da zu dir redet, aber vielleicht ist es auch Gott. Und ich glaube, ein Teil unserer Heiligung, ein Teil unseres Wachstums als Gläubige besteht auch darin, diese Stimmen in uns, diese Eindrücke, diese Visionen, Träume, was weiß ich was, auseinanderzuhalten und rauszufinden, was ist von Gott und was ist ganz, ganz natürlich. So, in diesem Fall hat Philippus von Gott einfach einen Auftrag bekommen und er hat diesen Auftrag ausgeführt und da ist ein Mann gläubig geworden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht Gott so einen Riesenaufwand, um diesen einen Menschen zum Glauben zu bringen? Die eine Antwort ist, ein einzelner Mensch ist Gott wertvoll. Die andere Antwort ist, die Kirchengeschichte sagt, dass durch diesen Mann die gesamte koptische Kirche gegründet wurde. Wusste Philippus nicht. Philippus hätte auch sagen können, ey Gott, echt? Die Straße von Jerusalem nach Gaza? Also, es heißt hier in der Luther-Übersetzung, die Öde ist. Also, da ist Wüste, da ist trocken. Echt, muss ich da hin? Wir haben doch gerade Erweckung hier in Samaria, wo er war. Man hätte gute Gründe gehabt zu sagen, nee. Aber Philippus ist gegangen und Gott hat ihn benutzt. Und am Ende gibt es noch ein kleines Schmankerl für alle die, die nicht so gern Auto fahren. Vers 39, als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Das wäre mal was. Ja, mal gucken. Eine ähnliche Geschichte gibt es übrigens auch bei der Bekehrung von Paulus. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Saulus geht nach Damaskus, will die Christen dort verfolgen, hat unterwegs eine Begegnung mit Jesus, fällt vom Pferd, wird blind, betet, bekehrt sich da quasi schon und dann nimmt Gott einen Jünger in Damaskus und sagt zu dem, mein Lieber, der heißt auch Ananias, mein lieber Ananias, du gehst jetzt bitte in die und die Straße zu dem und dem Typen und fragst nach einem Mann namens Saulus. Und da sagt der Ananias, Du meinst den Saulus, der gekommen ist, um uns hier alle umzubringen? Ja, genau den. Und dann unterhält sich Ananias eine Weile mit Gott und am Ende ist er bereit zu gehen. Und er erlebt, wie dieser Paulus auf ihn wartet und er erklärt ihm noch ein bisschen was und er heilt ihn und er tauft ihn. Und was aus Paulus geworden ist, das wissen wir alle. Weil Leute bereit waren, auf den Heiligen Geist zu hören. So, jetzt gehen wir noch zwei Kapitel weiter. Und da kommt nochmal eine andere Geschichte. Apostelgeschichte Kapitel 10 und wir lesen die ersten drei Verse. Jetzt sind wir in Caesarea, das ist an der Mittelmeerküste. Und in Caesarea lebte Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Er glaubte an Gott und hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde, also ein Römer wohlgemerkt. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr hatte er eine Vision. Ich lese mal bloß bis hier, den Rest erzähle ich euch. So, er bekommt jetzt Besuch von einem Engel und der Engel, der beauftragt ihn, nach einem gewissen Simon Petrus zu schicken. Und er gibt ihm noch Navi-Angaben dazu, der wohnt in der und der Straße und die ist da und da und die Richtung und so. Und der Mann schickt seine Boten los und während die Boten unterwegs sind, kommt Teil 2 der göttlichen Offenbarung. Diesmal wird nicht Cornelius angesprochen, sondern Petrus. Und wir lesen weiter im Vers 9. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe, wo Petrus untergebracht war, schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Und während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das in den vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Klammer auf, für all diejenigen, die das nicht wissen, alles unreine Tiere, die Petrus als Jude nicht essen durfte. Eine Stimme rief, auf Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete, auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Petrus, merken wir hier, ist empfänglich für das, was Gott sagt. Er hat eine Vision, er redet mit Gott, er tauscht sich da aus. Aber irgendwie war er auch nicht so übermäßig empfänglich für Gottes Reden, denn Gott wiederholt diese Vision noch zweimal. Ich hatte mir jetzt gedacht, wow, was für ein eindrückliches Geschehen. Da kommt so ein Tuch, Gott redet, ich sage so und so und Gott gibt mir eine Antwort. Wow. Aber Gott kannte Petrus und er wusste, diese Vision wird dem nicht reichen. Machen wir es nochmal. Und das Tuch kommt nochmal. Und Petrus sagt das Gleiche nochmal. Und dann kommt das Tuch nochmal. Und Gott sagt, iss. Und Petrus hat seine Lektion gelernt und sagt, nee. Also Petrus ist selbst nach dem dritten Mal nicht an dem Punkt, wo Gott ihn eigentlich haben will. Und dann kommt der Vers 19. Petrus grübelte noch über den Sinn der Vision nach. Der war offensichtlich von schneller Auffassungsgabe und hat nichts gecheckt. Da sagte ihm der Geist Gottes, 3 Männer wollen zu dir. Geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt. Und dann kommen die und sagen, du sollst mit uns kommen. Und Petrus denkt sich, okay, jetzt gehe ich mal mit. Und dann kommen sie dorthin und dann sind sie vor dem Haus und dann stellt Petrus fest, es handelt sich um einen römischen Hauptmann. Juden durften eigentlich nicht in römische Häuser gehen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat, wenn der zur jüdischen Gemeinde gehört hat. Offensichtlich sind die dort auch schon über ihren Schatten gesprungen, weil eigentlich durften die mit dem gar nichts zu tun haben, weil sie sonst unrein werden. Und Petrus steht jetzt vor diesem Haus und er muss diese Entscheidung treffen und vermutlich hat er auf dem Weg auch nochmal, keine Ahnung, vielleicht hat er darüber nachgedacht oder Gott hat nochmal nachgearbeitet. Jedenfalls ist Petrus am Ende so weit, dass er sagt, okay, ich gehe in dieses Haus rein und ich sage dem sogar das Evangelium. Und wenn du die Geschichte dann weiterliest, das ist nun nicht unser Thema, aber dann stellst du fest, dass Gott sogar nochmal einen draufsetzen muss und er lässt den Heiligen Geist auf diese Leute fallen, noch bevor die richtig bekehrt, keine Ahnung, oder jedenfalls getauft waren, damit Petrus an diesem Fall auf gar keinen Fall was falsch machen kann. Er, berichtet hinterher und sagt, und dann ist der Heilige Geist gefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn Gott das jetzt macht, dann müssen wir die auch taufen. Hätte er sonst vielleicht gar nicht gemacht. Um was es mir geht, ist, Petrus hat eine Vision gehabt. Petrus hat mit Gott geredet. Er hat was Übernatürliches erlebt, um ihn aus seinem eingefahrenen Gleis rauszubringen. Und an der Stelle möchte ich jetzt aufhören. Wir könnten den Rest von der Apostelgeschichte noch miteinander durchgehen und wir könnten den Gottesdienst noch sehr viel länger machen. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was hier passiert. Uns geht es nicht darum, dass wir bestimmte Dinge machen müssen. Es geht nicht darum, dass du in Zungen reden musst oder dass jeder von uns ständig irgendwelche Visionen oder Prophetien oder sowas hat. Aber wir glauben, dass Gott diese Dinge uns als Gemeinde gegeben hat, um uns zu helfen in unserem Dienst, um dir zu helfen in deinem persönlichen Leben. Und es ist wichtig für uns, dass wir durch unser Leben nicht gehen und sagen, ja, ich muss hier irgendwie alles selber machen, sondern Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben. Er hat dir eine Beziehung gegeben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich aus all diesen Sachen lese. Die Leute hatten eine Beziehung zu Gott. Und aus dieser Beziehung heraus haben sie übernatürliche Dinge erlebt. Die haben nicht die Wunder gesucht. Das war nicht das Zentrale. Aber es ist ein Teil unseres Christenlebens. Und ich möchte dir Mut machen heute Morgen. Rechne damit, dass in deinem Leben übernatürliche Dinge passieren. Ob das nun Krankenheilungen sind, ob die Sonne stillsteht, ob dein Geld sich auf dem Konto plötzlich wundersam vermehrt oder ob du Gott zu dir redet, ob du Visionen hast, ob du plötzlich einen Engel siehst oder was es auch immer sein mag. Überlass es Gott, was Gott mit deinem Leben machen will, wie Gott mit dir umgehen möchte. Es ist nicht das Entscheidende, wie er es tut oder wie oft er es tut. Das Entscheidende ist, dass wir diesen Moment nicht verpassen. Stell dir vor, der Philippus hätte das nicht gemerkt, wo Gott zu ihm geredet hat. Und er wäre nicht an diese Straße gegangen. Oder wie es dann heißt, halt dich zu diesem Wagen, wie es Luther übersetzt. Und es heißt, und er rannte hin. Ich habe mir schon oft überlegt, wenn Philippus nicht gerannt wäre, sondern er wäre ganz langsam gegangen, dann wäre die Stelle vorbei gewesen, die er gelesen hat. Jesaja 53. Und er hätte den Moment verpasst, den Gott für ihn vorbereitet hat. So, es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, Gott redet, Gott hat was für uns vor. Er geht vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege und lasst uns einfach offen sein, dass Gott sowas tut. Lasst uns mit dem Übernatürlichen rechnen. Ich sage da ganz zum Schluss nochmal was, aber jetzt biegen wir in die Zielgerade ein. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Wir sind hier eine Pfingstgemeinde. Wir gehören zum Pfingstbund, zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Vielleicht bist du auch hierher gekommen und hast gesagt, da steht zwar irgendwie Pfingstgemeinde dran, also es steht leider nichts dran, da arbeiten wir auch dran, aber so, man sagt immer, das ist eine Pfingstgemeinde, aber irgendwie merke ich da gar nichts davon. Wo merkt man, dass es eine Pfingstgemeinde ist? Da wird nicht laut in Zungen gebetet, da wird nicht in Zungen gesungen. Okay, man singt so Lieder, so moderne, aber das macht man in der evangelischen Kirche oder sonst irgendwo auch. Wo ist das Pfingstliche eigentlich? Und die Frage müssen wir uns schon stellen lassen. Wir beten mit Kranken, wir erleben, dass Gott antwortet, vielleicht nicht so oft, wie wir das gerne hätten, aber wir erleben, dass Gott Wunder tut. Wir erleben immer mal wieder, dass Gott zu uns redet und vielleicht erzählen wir das dann auch, vielleicht erzählen wir es auch gar nicht so viel. Aber was uns wichtig ist, ist, dass wir sagen, nicht wir glauben, dass Gott ganz, ganz viele Wunder tut, sondern wir sagen, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Wir leben nicht bloß so vor uns hin und sagen, ja, wir haben jetzt den Auftrag und den müssen wir irgendwie jetzt aus eigener Kraft schaffen, sondern wir rechnen damit, dass Gott Übernatürliches tut. Wie viel und wie oft und in welchem Umfang, das ist seine Entscheidung. Aber wir rechnen damit. Wir glauben, dass es übernatürliche Auswirkungen unseres Glaubens gibt, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Eine dieser Auswirkungen ist eben, dass man in Sprachen reden kann, die man nicht gelernt hat. Das muss nicht unbedingt sein, aber es ist total hilfreich. Wir haben erst in unserer Kleingruppe auch darüber uns unterhalten. Es ist eine Möglichkeit, die Gott dir anbietet. Aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Es gibt Krankenheilung. Unsere ganze Bewegung der Ekklesia-Gemeinden ist entstanden aus dem Erleben, dass Gott Kranke geheilt hat. Es gibt Auslegung von Zungenrede, es gibt Prophetie, es gibt Wundertaten, es gibt Worterkenntnis, Worterweisheit. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die Gott schenken kann. Und es ist uns auch nicht so furchtbar wichtig, dass, wenn jetzt zum Beispiel in anderen Gemeinden diese Dinge nicht so betont werden oder die sagen, wir rechnen damit nicht mit, die haben aufgehört oder welche Theologie dann da dahinter steckt, dann heißt es nicht, dass die nicht unsere Geschwister sind. Wir wissen, dass der Leib Christi vielfältig ist und wenn Leute das anders sehen, dann sind sie immer noch unsere Geschwister, wenn sie an Jesus glauben. Das ist nicht der Punkt. Wir möchten uns da auch nicht von anderen abtrennen oder so. Aber wir sagen, wenn es da Dinge gibt, die Gott für uns vorgesehen hat, dann wollen wir das gesamte Paket haben und dann wollen wir offen sein dafür. So, wir beten also und wir rechnen damit, dass Gott Gebet erhört. Wir beten für Gesundheit. Wir haben das immer wieder gemacht. Wir beten für Prüfungen. Wir beten für Arbeitsstellen. Wir beten für Versöhnung. Wir beten für schwierige Situationen in Familien und Arbeitsstellen. Wir beten für alle möglichen Dinge. Und wir rechnen damit, dass Gott übernatürlich wirkt. Gebet ist kein Automat. Lass mich das einfach an dieser Stelle nochmal sagen. Und wenn dich dieses Thema noch ein bisschen mehr interessiert, hör dir die Predigt oder schau dir die Predigt von Martin von letztem Jahr an. Es ist kein magisches Ritual, wo du die richtige Zauberformel sprichst und dann funktioniert das zu 100%, sondern Gebet ist Ausdruck unserer Beziehung zu Gott und Ausdruck unseres Vertrauens. So, wir reden mit unserem übernatürlichen Vater und er handelt nach seinem Wohlgefallen, gegebenenfalls auch übernatürlich. Wir beten um Führung. Wir bitten Gott, dass er uns zeigt, was wir tun sollen. Und wir rechnen damit, dass Gott uns Wegweisung gibt. Das kann manchmal auch so sein. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut vor vielen, vielen Jahren, als ich mich gefragt habe, welchen Weg soll ich beruflich einschlagen? Und ich habe Gott gebeten, mir eine klare Wegweisung zu geben. Und ich habe keine Antwort bekommen. Die Antwort, die ich bekommen habe, im Nachhinein interpretiert, war einfach so, mach, was du magst. Und hinterher habe ich festgestellt, es war eigentlich vollkommen egal, welches Studium ich angefangen habe, weil am Ende hatte Gott dann doch einen anderen Weg für mich. Und das, was ich in meinem Studium gelernt habe, das hätte ich auch in anderen Studiengängen lernen können. Ich habe mich für einen Weg entschieden und Gott hat gesagt, ist okay, kann ich damit arbeiten. So was kann auch mal sein. Versteht? Wir sollten ganz natürlich mit diesem Übernatürlichen umgehen. Und manchmal, da bekommen wir auch eine übernatürliche Antwort. Zum Beispiel, als für uns um die Frage ging, ob wir den Dienst hier in Laupheim anfangen sollen. Da hat Gott relativ klar geredet und dann war uns klar, das ist unser Weg. So, Gott redet heute noch. Amen. Dankeschön. Die Frage ist, bist du bereit zuzuhören? Also wir können diese Beziehung zu Jesus haben und wenn wir diese Beziehung haben, dann wird sich diese Beziehung zu diesem übernatürlichen Gott übernatürlich äußern. Also setz dich nicht unter Druck, aber rechne mit dem Übernatürlichen. Ganz konkret, bete und erwarte Antworten. Du kannst auch beten und am Ende immer sagen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist auch okay, das hat Jesus auch mal so gebetet. Allerdings, wenn du das Gebet liest, dann merkst du, dass Jesus genau wusste, was der Wille Gottes war. So, lass uns da nicht irgendwie so uns eine Hintertür offen lassen und wenn es nicht passiert, dann kann ich sagen, es war nicht Gottes Wille, sondern lass uns da ruhig auch mal Glauben investieren. Erwarte Antworten. Bete mit Kranken. Wir werden nachher auch noch, das heißt, ich sage es jetzt gleich, also wenn du krank bist und gerne Gebet möchtest, komm ruhig, wir beten mit dir. Und wir erwarten, dass Gott was tut. Du musst nicht unbedingt zu mir kommen. Ich glaube, ich bin hier in der Gemeinde nicht derjenige mit dem größten Glauben. Und bloß weil ich dafür bezahlt werde, hier Pastor zu sein, muss das nicht heißen, dass ich derjenige bin, der besonders salbungsvoll für dich betet. Ich mache das gerne. Und Gott tut auch was. Aber du kannst auch zu deinem Kleingruppenleiter gehen. Du hast keinen Kleingruppenleiter? Schlecht. Wo sitzt Martin? Ach, der ist draußen, okay. Also Martin ist da, sprich ihn an, die Betty wird nachher noch ein bisschen was zu den Kleingruppen sagen. Du kannst zu jedem anderen gehen und sagen, bet für mich. Du hast schon mal mit dir beten lassen. Also man darf für eine Sache, weiß es jemand, wo es steht, wie oft darf man beten? 7-mal? 7-mal, 70-mal? Hör mal, wenn Gott nichts getan hat, dann beten wir weiter. Und wenn Gott beschließt, weiter nichts zu tun, dann hören wir vielleicht irgendwann auf oder wir beten weiter, solange bis Gott das Wunder tut. Wir wollen da ganz natürlich damit umgehen. Ja, oder du betest selber oder du lässt für dich beten. Und wir rechnen mit dem Reden Gottes. Also zum Beispiel in deiner persönlichen stillen Zeit. Du bist zu Hause, du liest die Bibel, du betest, du lässt Gott vielleicht auch die Möglichkeit zu reden, indem du mal nicht laut betest, sondern mal hörst, was Gott zu sagen hat. Und du rechnest damit, dass da nicht bloß stilles Schweigen ist, sondern dass Gott zu dir redet. Das nächste Mal in einer Kleingruppe, da habt ihr vielleicht auch mal ein Gebet, wo ihr einfach eine Weile still seid, wo ihr hört. Da redet Gott vielleicht zu dir und du denkst dir, oh, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und wenn ich jetzt was sage, ich denke, dass Gott das gesagt hat und dann stellt sich raus, das war gar nicht richtig, dann werde ich gesteinigt. Wisst ihr, wann wir den letzten gesteinigt haben in unserer Gemeinde? Das war eine alttestamentliche Praxis. Wir machen das nicht mehr, weil im Neuen Testament steht, einer gibt eine Weissagen und die anderen prüfen und checken das ab. Und wenn wir der Meinung sind, es war nicht das Reden Gottes, dann haben wir was gelernt. Und wenn wir der Meinung sind, es war das Reden Gottes, dann ist gut, dass du nicht geschwiegen hast. Also lass uns mutig sein, das einfach damit zu rechnen, dass Gott durch dich und für dich redet. Gut, man könnte noch ganz viel sagen, aber an der Stelle mache ich einfach Schluss. Und ich möchte dich einfach ermutigen, damit zu rechnen, auch hier im Gottesdienst, während den Lobpreiszeiten oder im Gebet oder wie auch immer, dass Gott zu dir redet. Vielleicht sagt Gott dir was für dich persönlich. Vielleicht sagt dir Gott was für die ganze Gemeinde wichtig ist oder für eine einzelne Person. Versuch einfach hinzuhören, was Gott dir sagt und handle entsprechend. Ich bete noch und dann bitte ich das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen. Vater, ich danke dir, dass du beschlossen hast, nicht irgendwo weit weg zu bleiben, sondern dass du ein nahbarer Gott bist. Du bist auf diese Welt gekommen, du bist Mensch geworden. Du hast uns so deutlich gezeigt, dass du Interesse hast an einer Beziehung zu uns und wir möchten diese Beziehung mit dir haben. Und wir danken dir, Herr, dass wir damit rechnen dürfen, dass diese Beziehung auch übernatürliche Früchte trägt. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du den Glauben in uns stärkst und dass du uns mutig machst, vorwärts zu gehen, dass du uns hilfst, damit zu rechnen, dass du Gebete erhörst, dass du zu uns redest und dass du unsere Herzen offen machst, dass wir dieses Reden auch hören können. Wir möchten dir Raum geben in unseren Herzen, in unserer Gemeinde und wir danken dir, Herr, dass du diesen Raum ausfüllen wirst. Amen.